Strategie des Schmerzes. Du hast mir den Rücken gebeugt, mir im Nacken gesessen, meine Träume aufgezehrt, mir die Zeit gestohlen und jetzt, ausgerechnet, nimmst du dir meine Schritte, mit denen ich dich so oft fliehen konnte, am Flusslauf entlang, die entkam für die Weile des Weges nach Teufelsbrück. Jetzt grübele ich über meinen nächsten Zug. Werde ich dir noch einmal voraus sein? Krankheit ist in unserer Kultur ein Störfaktor. Die Ausrichtung auf Leistung und Selbstoptimierung möchte suggerieren, dass wir unser Leben, unsere Gesundheit und unseren beruflichen Werdegang durch gesunde Lebensweise mit entsprechender Ernährung und Bewegung voll und ganz selbst bestimmen können. Krankheit begreift sie nur als vorübergehende Störung, der man lieber nicht direkt ins Auge sieht. In unserer hochentwickelten medizinischen Versorgung wird es schon eine Pille dagegen geben. Und mit etwas gutem Willen wird man diese Störungsphase schnell überwinden und weitermachen können wie vorher. Die Fernsehwerbung für Mittel gegen Erkältung suggeriert auf nahezu lächerliche Art, man sei als erkälteter Mensch nicht mehr man selbst. Nach Einnahme des Medikaments aber sei die Erkältung wie weggezaubert und das normale Leben könne weitergehen. So lustig das in einem TV-Spot wirkt, so traurig ist es in der Realität. Denn wir gestehen uns keine Schwächen mehr zu und sehen der Tatsache, dass es früher oder später jeden von uns treffen wird, nicht ins Auge. Alter, Krankheit, Tod. Damit spalten wir einen Teil unseres Daseins ab und wir lassen diejenigen allein, die in diesen Lebensphasen sind. Wir reagieren auf Krankheit entweder unmutig oder ungeduldig. Da muss man doch was machen können. Oder wenden uns erschüttert und überfordert von den Betroffenen ab. Aber es bedeutet nicht das Ende der Lebensfreude, wenn man mit einer Krankheit lebt. Mit diesem Buch möchte ich zur Verständigung zwischen Gesunden und Kranken beitragen. Es gibt Einblicke in meinen lebenswerten Alltag mit chronischen Schmerzen. Ich hoffe, dass es Fragen aufwirft, die aus dem Schweigen heraus zu einem Austausch zwischen Gesunden und Kranken führen mögen. Außerdem möchte ich allen, die mit chronischen Schmerzen leben müssen, Mut machen und mit ihnen meine Strategien und Hilfsmittel teilen. Denn letztlich kann uns niemand die Schmerzen abnehmen. Wir müssen allein damit fertig werden. Kein Grund zu verzweifeln, sondern einen Anlass zu kämpfen und sich den Herausforderungen zu stellen. Kapitel 2. Wie lebt man damit? Das werde ich immer wieder gefragt. Ganz einfach, von Tag zu Tag. Ich habe keine konkrete Vorstellung von gesund sein. Mein Navigationsbereich bewegt sich zwischen guten und schlechten Tagen. An guten Tagen ist der Schmerzpegel so niedrig, dass er mich nicht weiter stört. Ich bin an ihn gewöhnt und nehme ihn kaum wahr. An schlechten Tagen dominiert der Schmerzpegel mich und meine Beschäftigungen. In guten Phasen unternehme ich so viel wie möglich und erlebe diese Zeit mit einem intensiven, dankbaren Bewusstsein. Wenn dann eine schlechte Phase kommt, kann ich sie besser annehmen und mich an die schönen Dinge erinnern, die ich in der guten Phase erlebte. Die Phasen verkürzen sich, die schlechten Phasen werden länger und ich erhole mich von ihnen nicht mehr so schnell wie noch vor 10 Jahren. Aber ich erhole mich und das ist die Hauptsache. In schlechten Phasen ziehe ich mich zurück. Hadern und trauern muss sein, aber in Maßen. Ich sehe mir jetzt nur schöne Dinge an, gehe in die Natur, lese Bücher, die ich liebe und die mich innerlich aufrichten. 2-mal habe ich in schlechten Phasen ein Fernstudium begonnen und erfolgreich absolviert. Ich brauche Impulse von außen, die Arbeit, die Pflichten, um in der Disziplin zu bleiben, mich täglich aus meiner Ecke zu bewegen, agil zu bleiben, den Schmerzen entgegenzutreten. Ich frage mich, wie kann die Langsamkeit mir nützlich sein? Austausch ist mit meiner Familie, einigen Freunden und mit der Selbsthilfegruppe möglich. Gerade in schlechten Phasen beschäftige ich mich mit dem Schreiben. Gedichte entstehen, die mir helfen, mit der Situation zurechtzukommen. Analog kann man auch malen oder musizieren. Die Hauptsache ist, dass ein Ausdruck für das Erleben gefunden wird. Tagebuch zu schreiben ist eine sehr gute Hilfe, weil das Tagebuch keine Schonung verlangt und ich unzensiert alles aus mir herausschreiben kann, was mich bedrückt und bewegt. Natürlich auch, was mich freut. Kapitel 4: Zwischen Kopf und Körper. Meine Morgengedanken: Ein neuer Tag. Die Schmerzen scheinen etwas gedimmt. Du brauchst Geduld, wenn du immer Schmerzen hast. Geduld mit dir selbst, weil alles langsamer geht und länger dauert. Geduld mit anderen, wenn sie nicht verstehen. Geduld mit dir selbst, mit deinem Körper, der anders will als dein Kopf. Der Körper wirft alle Planungen um. Du kannst nicht rausgehen oder nicht so lange, kannst nichts unternehmen, was du vorhattest. Konzertkarten verfallen und schon die Planung solcher Dinge macht dir Kopfzerbrechen. In den meisten Veranstaltungshäusern kannst du auf dem Mobiliar nicht sitzen. Wenn Freunde zum Angrillen oder draußen feiern einladen, weißt du schon, dass es dir zu kalt wird, du frieren wirst, dich verspannst, was Schmerzen auslöst. Geduld mit Freunden, die das immer wieder vergessen, denen du es immer wieder neu erklären musst, die dann wieder enttäuscht sind. Geduld mit dir selbst, wenn du des Erklärens müde bist, den Graben aushalten, der sich zwischen dir und anderen Menschen auftut. Geduld mit dir selbst, wenn du wieder aller Dinge überdrüssig bist und den totalen Rückzug willst. Geduld mit anderen, wenn sie mit ihren Problemen zu dir kommen, die für dich keine sind. Diese Menschen gehen ohne Schmerzen und Medikamente durch den Tag und sind trotzdem verzweifelt und haben Sorgen. Mein Kopf will tausend Dinge, aber mein Körper kann nicht mitziehen. Diese Diskrepanz ist schwer auszuhalten und fordert mich immer wieder neu. Eine Weile komme ich mit Medikamenten und einer Portion Ignorieren weiter, aber irgendwann kommt immer der Punkt, an dem körperlich gar nichts mehr geht. Dann muss ich die Energie umleiten, ins Schreiben oder Zeichnen oder ins Lesen, in Recherche für ein Projekt. Schon als Kind habe ich das entwickelt. Ich war eine Leseratte und konnte mich stundenlang mit Büchern verkriechen. Später, als das Schreiben dazukam und ich ein bisschen begonnen habe zu zeichnen, hatte ich schon 3 Fluchtpunkte. Es gibt einen Fundus an Gedichten, Kurzgeschichten und Artikeln, die zu bearbeiten sind. Es gibt Texte, die geschrieben werden wollen, Bücher, die gelesen werden möchten. Nach den ersten harten Tagen, in denen ich hadere und Probleme mit dem Loslassen meines aktiven Lebens bewältigen muss, komme ich in die ruhige Phase des Schreibens und Lesens. Jetzt findet mein Leben in meinem Sessel, genannt Cockpit, statt. Ich habe meinen Sessel, meinen Laptop, Bücher und Zeitschriften, meine Kanne grünen Tee mit Ingwer. So oft wie möglich verlasse ich das Haus, um an die Luft zu kommen. Auch meine Yoga- und Gymnastikübungen absolviere ich, wenn es irgendwie geht, wenn auch in reduzierter Weise. Ansonsten kann ich nur abwarten, bis die Erschöpfung sich legt und die Schmerzen weniger werden. An der Angsthand. Gehen. Kleine Schritte. Die Angsthand hält das klopfende Herz. Keine Angst, sagt die Angst. Ich bin ja da, lasse dich nicht. Kapitel 6. Warum probiere ich nicht immer wieder was Neues aus? Lassen Sie sich doch als Notfall einweisen, sagt die Assistentin der Wirbelsäulenpraxis am Telefon, weil sie erst in 2 Monaten einen Termin für mich hat. Notfall? Ich lebe seit 8 Monaten mit extremen Schmerzen, die man mir als Verschleiß diagnostiziert hat und wäre auf die Idee gar nicht gekommen. Bin ich so abgestumpft oder was ist mit mir los? Warum halte ich das überhaupt aus und warum so lange? Wie sehr habe ich mich schon an Schmerzen gewöhnt? Muss mich das beunruhigen? Reaktion der Mitmenschen auf die Diagnose Bandscheibenvorfall? Das ist ja schlimm. Dabei doch nur ein neues, weiteres Thema im Themenkreis, ausnahmsweise mal etwas ganz klar Formuliertes, eindeutig und vielleicht gut zu verstehen. Immer wieder treten Menschen an mich heran und erzählen mir begeistert, in verschwörerischem Tonfall oder ganz sachlich von neuen, spektakulären Therapien, Verfahren, Operationen oder Medikamenten. Sie fordern mich mehr oder weniger direkt auf, das nun sofort auszuprobieren. Dass ich es meistens verweigere, verstehen die wenigsten. Wenn ich die Nerven habe, lege ich dann los und zähle auf, was ich schon alles probiert habe, wer mir Heilung versprach, wie oft ich hoffte und enttäuscht wurde und dieses Auf und Ab der Gefühle verkraften musste. Und ja, manchmal probiere ich etwas Neues. Aber es muss meine Entscheidung bleiben. Und niemand soll sie bewerten, der nicht selbst mit einer unheilbaren Krankheit zu tun hat und nachvollziehen kann, wie die Entscheidung für oder wider ein Ausprobieren zustande kommt. Ich möchte nicht dafür verurteilt werden, dass ich etwas nicht probiere. Ich bin nicht selbst schuld an meiner Verfassung, weil ich einer Empfehlung nicht gefolgt bin. Ich habe kein Vergnügen an meiner Krankheit. Nein, ich allein habe die Verantwortung für mich, meinen körperlichen und seelischen Zustand. Ich muss es aushalten, meine Geschichte wieder von vorn einem fremden Menschen zu erzählen, mich anfassen und untersuchen zu lassen, mich auf Ungewisses einzulassen mit der Option, dass es helfen könnte oder vielleicht nicht, schlechterdings sogar den Zustand verschlimmern kann. Meine Stabilität, seelisch und körperlich, steht auf dem Spiel und manchmal ist es besser, einen unvollkommenen Zustand zu haben, als einen neuen, ungewissen. Meine Entscheidungen sollen respektiert werden, denn niemand nimmt mir die Krankheit ab, niemand nimmt mir die Schmerzen ab und niemand gibt mir Stabilität, wenn ich sie nicht selbst erlange. Aus dem Kapitel Stärkungen. Experimentieren. Wie werden Dinge, die unmöglich scheinen, doch möglich? Es ist sehr wichtig, immer neu zu experimentieren. Wenn ich mit rechts die Computermaus nicht bedienen kann, schule ich auf links um. Wenn ich meine Tasche mit den Kursmaterialien nicht tragen kann, kaufe ich mir einen Business-Trolley. Wenn ich nicht am Schreibtisch sitzen kann, arbeite ich am Laptop, vielleicht sogar im Bett. Es kommt vor, dass ich im Bett lekturiere, wenn gar nichts mehr geht. Ich suche im Internet nach Hilfsmitteln und nutze alle technischen Möglichkeiten, um ein Problem zu lösen oder wenigstens zu vermindern. Auch aus Gesprächen mit anderen, oftmals vollkommen Unbeteiligten, erhalte ich oft Inspirationen und es entstehen manchmal praktische und brauchbare Ideen. Planung und Leistung. Zu einem guten Krankheitsmanagement gehört unbedingt eine gute Planung. Morgens oder am Abend zuvor überlege ich, was ich an einem Tag schaffen kann. Ich plane möglichst nur einen Termin pro Tag. Wenn ich viel arbeiten muss, plane ich mir freie Tage ein, sobald es geht. Das bedeutet zwar, dass ich während der Arbeitsphasen kaum Freunde treffen kann, aber es heißt auch, dass ich nicht mittendrin zusammenklappe und 2 Tage im Bett verbringen muss. Ich plane am Wochenende die neue Woche. Therapie- und Arzttermine sind in recht festem Turnus wahrzunehmen. Alles andere kann ich frei entscheiden. Es ist wichtig, sich nicht an anderen zu messen. Mein 19 Jahre älterer Ehemann ist in einer wesentlich besseren körperlichen Verfassung als ich und kann doppelt so viel leisten. Das ist in den ersten Jahren unserer Beziehung mein Lernfeld gewesen. Es ist möglich, das Leistungsdenken wenigstens zu reduzieren, wenn man es auch vielleicht nicht ganz ablegen kann. Dankbarkeit. Zählen wir die Geschenke und nicht die Probleme. Der Satz ist von Dale Carnegie. Wenn wir immer nur auf das schauen, was wir nicht haben, nicht können, dann werden wir verbittert. Das gilt, ob wir krank sind oder nicht. Jeder Mensch hat Grenzen. Es ist wichtig, den Blick dafür zu schulen, was geht und was nicht. Anfangs fällt das vielleicht schwer. Ein guter Trick ist, jeden Tag 3 Dinge zu notieren, die gut waren, die gelungen sind, für die ich dankbar bin. In tiefen Krisen komme ich wieder auf diesen Trick zurück und verhindere damit, im Hadern zu versinken. Ruhe und Rückzug pflegen. Ich brauche viel und oft Ruhe und Rückzug, öfter als die meisten meiner Mitmenschen. Es verlangt mich nicht ständig danach, mit anderen zusammen zu sein, mich auszutauschen, auch wenn mir meine Lieben sehr wichtig sind. Zur Regeneration brauche ich es, mal nicht reden und zuhören zu müssen. Ruhe brauche ich auch zum Schreiben und das ist überlebenswichtig für mich. Also nehme ich mir diese Zeiten, so oft es geht. Wenn ich es den anderen erkläre und sie wissen, dass es nicht gegen sie geht, können sie es in der Regel gut akzeptieren. Verzeihen. Oft habe ich Fehldiagnosen bekommen, deren Auswirkungen sich nicht abschätzen lassen. Dann ist es sehr wichtig, verzeihen zu können. Fehldiagnosen entstehen nicht aus Boshaftigkeit, sondern aus Unkenntnis und Zeitdruck. Niemand hat mir die Krankheit böswillig verpasst, sie ist etwas Schicksalhaftes. Verzeihen ist nicht so leicht, aber sehr wichtig, um inneren Frieden zu finden. Der Farmer-Zoo. Das Wolter-Reh floh in den Wald, und Tilly dient mir nur noch halb, auch Lisi hext nicht mehr. Das Blut druckst so herum, hat wieder nix geschrieben. Ibo proofed die Herzfrequenz, und mir ist nichts geblieben, als du, der meinen Rücken krümmt. Zur Strafe kriegst du von mir Strom, schlagartig prügelst du zurück. Zusammen hält mich nur ein Stück Tape, hellblau und chrom.